Ja, mir wurde das Predigtthema gegeben. Johannes 1, 1 bis 18, Gnade und Wahrheit. Und ich habe lange für diese Predigt gebraucht, weil ich war erst auf einer anderen Spur. Ich habe erst diese Wort-für-Wort-Studie gemacht und nachgeschaut in der Bibel, wo ich schauen kann, wie das in Griechisch heißt und so weiter. Und da habe ich gefunden, das entspricht nicht mir. Und so hat dann wirklich der Herr mir auch was anderes aufs Herz gelegt, aber wir bleiben bei dem Text. 1. Johannes 1. Nicht 1. Johannes, Johannes 1, genau. Johannes 1, 1 bis 18. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Alle denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er, von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an dessen Seite der Vater sitzt. Soweit. Das ist ein kostbares Wort und ich weiß, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und wenn die Bibellese daran kam, dann habe ich immer gefunden, das verstehe ich überhaupt nicht. Und heute bin ich der Meinung, das, was in der Bibel steht, müssen wir so einfach erklären können, dass selbst Kinder das verstehen. Und es ist so gut, dass Gottes Geist uns immer wieder das Wort aufschließt auch. Es heißt hier, dass Jesus das Wort ist. Und wenn wir das so lesen und uns das mit unserer Kultur vermischen, dann haben wir Probleme damit. Aber wenn wir das mit der jüdischen Kultur vermischen, dann hat das auf einmal eine ganz andere Dimension. Weil die jüdische Kultur ist sehr beziehungsorientiert. Und so verstehe ich, dass hier der das Wort ist, wir dürfen eine Beziehung haben zu dem, der das Wort ist, zu Jesus Christus, aber nicht nur zu ihm als Person, sondern auch zu dem, was er sagt, was er uns mitteilt. Er ist das Wort. Und Jesus war am Anfang bei Gott, heißt es. Durch ihn ist alles entstanden, haben wir gelesen. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und dann heißt es, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Durch Jesus ist alles entstanden, was besteht. Also auch du und ich. Wir sind durch Jesus entstanden. Und wenn wir dem mal nachgehen in der Bibel, wie wir entstanden sind, dann kommen wir da auf eine ganz interessante Begebenheit. Im Epheser 1, 4 bis 6 heißt es, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu sein. Das ist so ein großes Geschenk. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Und es gibt noch andere Hinweise, auch im Alten Testament. Im Jeremia finden wir einen Vers und auch in Psalmen, wo klar zum Ausdruck kommt, dass wir bereits vor der Erschaffung der Erde bei Gott schon geplant sind, schon designt sind, schon in Existenz sind. Bevor wir überhaupt hier auf die Erde kamen, bevor Vater und Mutter uns gezeugt haben, waren wir schon bei Gott in Existenz. Und wenn wir den Gedanken uns mal so nahe bringen, dann müssen wir sagen, so wunderbar. Also jeder Mensch, der sich hier auf dieser Erde befindet, ist ganz klar im Willen Gottes. Dann kommt noch eine traurige Tatsache dazu, dass nicht die Art und Weise, wie jeder Mensch hier auf diese Erde gelangt ist, unbedingt Gottes Wille war. Vieles ist gar nicht schön und viele Geschichten, vielleicht auch von Menschen, die hier unter uns sitzen, sind nicht so sehr schön und nicht sehr angenehm. Aber wir dürfen wissen, dass Gott mit dieser Art und Weise, wie manche Menschen hier auf diese Erde gekommen sind, nicht einverstanden ist. Aber dass wir hier sind, das ist ganz klar Gottes Wille, Gottes Plan, Gottes Absicht. Und das ist so wichtig, dass wir nicht das Produkt unserer Vergangenheit sind, sondern dass wir, das Produkt ist nicht so ein schönes Wort, oder dass wir das Ergebnis von dem sind, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Weil genau dort hat Jesus diese unschönen Geschichten aus der Vergangenheit, hat er bezahlt. Dafür ist er eingestanden, dass wir nicht weiter aus dieser Vergangenheit heraus leben müssen. Er hat einen Plan mit jedem Menschen. Jeder Mensch ist bei ihm wertvoll, wertgeachtet, so wert, dass er seinen Sohn gesendet hat, um uns das Angebot zu machen, dass diese Vergangenheit bezahlt ist. Und wir dürfen leben in Gottes Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Dazu hat der Vater uns bestimmt, heißt es. Durch Jesus Christus, seinen Sohn, sind wir Söhne und Töchter des himmlischen Vaters. Und die Verse 10 und 11 bestätigen uns da, er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Wie schwer muss das für den Vater gewesen sein, dass er das Liebste gegeben hat und das Allerwerteste hat er auf diese Erde gesendet und hat es abschlachten lassen, damit du und ich, damit wir in seiner Gegenwart leben dürfen. Und der folgende Satz macht das dann auch ganz klar. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht. Und hier steht Recht, das ist ein ganz starker Ausdruck. Eigentlich kann uns niemand davon abhalten, Gottes Kinder zu werden. So wurden wir es weder aufgrund unserer Abstammung noch durch menschliches Wollen und so weiter. Wisst ihr, wir sind hier in einer Mennonitengemeinde und die Mennoniten, die erkennt man oft an ihrem Namen. Und ich weiß zwar, dass hier niemand Quiring heißt, aber Quiring ist auch ein mennonitischer Name. Und das ist aber das nicht, was uns adelt oder was uns eigentlich in diesen Stand versetzt, Söhne und Töchter zu sein, sondern eine ganz klare Annahme von dem, was Jesus Christus am Kreuz gemacht hat für uns. dass er sich geopfert hat für uns. Und das war eigentlich ursprünglich Gottes Plan, uns wieder in diese Gemeinschaft mit dem lebendigen Vater zu bringen. Und Johannes zeigt uns hier, wie wir in diese Verbindung kommen. Alle denen jedoch, die ihn aufnahmen und seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und in den folgenden Versen schließt Johannes eine andere Möglichkeit aus. Kein religiöses Gehabe, kein sich so verhalten, wie ein Christ sich verhält, bringt uns in die Gegenwart von unserem himmlischen Vater. Ganz allein nur das Werk von Jesus Christus. Und ich war lange Zeit auf einem ganz anderen Pfad. Ich war, sage ich mal ganz modern, auf einem Heiligungstrip. Ich habe gedacht, wenn ich mich richtig verhalte, wenn ich richtig bin, wenn ich mich so verhalte, wie Paulus das hinten in seinen Briefen beschreibt, dann bin ich ein richtiger Christ und dann gefalle ich Gott. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich die Bibel von der falschen Seite aufschlage. Wenn ihr nämlich mal anschaut, gerade im Epheserbrief wird das ganz deutlich, hinten stehen sehr wohl Verhaltenskodexe für Christen. Und ich bin überzeugt, wenn wir mal eine Statistik machen würden, wo die meisten Christen nachschlagen in der Bibel, dann ist es dort, wo die Verhaltenskodexe stehen. Aber die Verhaltenskodexe, die nützen uns nichts, wenn wir nicht den vorderen Teil von den Paulusbriefen lesen. Nämlich dort steht, wer wir in Christus sind. Dort steht, welches Recht wir haben, weil wir Gottes Kinder sind. Ein Kind von euch muss sich nicht so und so benehmen, dass es euer Kind ist. Ein Kind von euch ist euer Kind. Und wenn wir den Vers heute Morgen aus Sprüche gelesen haben, auch wenn es sich so verhält, ist es immer noch euer Kind. Ja? Das Kind wird seine Kindschaft nicht verlieren, wenn es sich anders verhält. Aber wenn ich diese Liebe vom Vater annehme, egal wie ich bin, so wird sich mein Verhalten verändern. Versteht ihr? Dann werde ich mich in diese Dinge, die da in der zweiten Hälfte von den Paulusbriefen genannt sind, dann werde ich mich da rein verhalten. Aber es geht nicht andersrum. Es geht nicht so rum, dass ich mich als Christ verhalte und dann ein Christ bin, sondern es geht darum, dass ich neu geboren werde in diese Liebe des Vaters hinein durch Jesus Christus und dann wird sich mein Verhalten verändern. Und ich sage euch, ich bin sehr gut gewesen in diesem Heiligungssache da. Wir waren so ein bisschen Musterfamilie dort. Aber wisst ihr, es hat nie gereicht. Mit der letzten Zehe habe ich immer die Latte noch runtergeschmissen. Und dann musste ich eine Fassade aufbauen, damit man mindestens meint, ich wäre so heilig. Bis ich gemerkt habe, in der Bibel, als Gotteskind, werde ich gar nicht mehr als Sünder genannt. In der Bibel werden Gotteskinder als Heilige bezeichnet. Da denke ich, meine Güte, so fühle ich mich jetzt noch gar nicht. Aber ich habe dann gelernt, dass das, was in der Bibel steht, die Aussagen über ein Gotteskind, dass ich das über meine Gefühle stelle. Dass ich nicht meinen Gefühlen und meine Meinung über mir selber Recht gebe, sondern dass ich dem Recht gebe, was die Bibel über ein Gotteskind sagt. Was die Bibel sagt, wer ich bin. Und ich kann euch sagen, das führt in die Freiheit. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt hört das auch auf, immer die Sünde vermeiden zu wollen. Das war ja der große Sport, oder? Sünde vermeiden, möglichst heilig zu sein und wenn ich es nicht geschafft habe, mindestens so scheinen, als wenn es so wäre. Und dann habe ich aufgehört damit und habe mir gesagt, das ist mir jetzt ganz egal und wenn ich da und dort wieder falle, ich höre auf, einfach immer diese Vermeidungstaktik zu leben, weil das macht so unfrei, das macht so gebunden. Und dann stellte ich fest, nach einer Zeit lang, dass gewisse Probleme in meinem Leben gar nicht mehr da waren. Wisst ihr, wenn ich mit dem Bewusstsein lebe, dass ich ein Sünder bin, was muss ich dann tun? Sündigen. Aber wenn ich mit dem Bewusstsein lebe, dass ich ein Heiliger bin, dann wird sich mein Verhalten auch einstellen, dass ich heilig lebe. Wenn ich mit dem Bewusstsein über die Erde gehe, dass ich ein Bettler bin, dann wird sich das in meiner Körperhaltung ausdrücken, dann wird sich das dort ausdrücken, wo ich nächtige, dann wird sich das dort ausdrücken, an welchem Tisch ich esse und so weiter und so fort. Wenn ich aber das Bewusstsein habe, dass ich ein Adeliger bin, von Gott geadelt, dann wird sich das in meiner Körperhaltung ausdrücken, dann wird sich das ausdrücken darin, wo ich wohne, mit welchem Auto ich fahre und so weiter. Ich sage jetzt nicht, dass wir Christen allen Mercedes fahren müssen. Das ist nicht das, was ich euch sagen will, sondern wenn ich meine Stellung in Christus einnehme, wenn ich das Recht als Gotteskind in mein Leben integriere und egal, was meine Gefühle mir dazu sagen, wenn ich diese Wahrheit in mir aufnehme, dann wird sich mein Verhalten, meine Haltung, meine Ausstrahlung, alles wird sich verändern. Und das ist eigentlich das, wozu uns Gott berufen hat. Jesus, das Licht der Welt, heißt es, das uns zum Licht gegeben wurde. Und einer meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel ist die Geschichte vom verlorenen Sohn geworden. Weil Jesus ist das Licht und das Licht soll uns eigentlich erleuchten, damit wir sehen, auch wer der Vater ist. Damit wir sehen, welchen Plan der Vater mit uns hat. Und ich habe so den Eindruck, diese Geschichte vom verlorenen Sohn ist so ein Lichtstrahl, der verschiedene Aspekte beleuchtet, die uns so klar und deutlich aufzeigen, wer der Vater ist. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, der jüngere Sohn sagt zum Vater irgendwann, wo es ihm zu bunt wurde, bitte zahl mir mein Erbe aus, ich möchte gern die Welt kennenlernen, das ist mir ein bisschen zu öde hier auf dem Hof, ein bisschen arg langweilig, lass mich mal selber. Und der Vater, wieder erwartend, zahlt ihm das Erbe bereits mal aus. Und er nimmt das Erbe, unvernünftig, jung wie er ist, wobei nicht alle Leute, die jung sind, sind unvernünftig, aber er war es, geht und verprasst das Geld. Und irgendwann sitzt er bei den Schweinen und beneidet sogar noch die Schweine, weil die haben was zu essen und er nicht. Und dann macht's da oben Klick. Er erinnert sich an die Wahrheit beim Vater und sagt, die Tagelöhne meines Vaters, und das sind die unterste Schicht gewesen, die haben es besser als ich als Sohn hier bei den Schweinen. Und weil er diese Wahrheit in sich aufnimmt, wer der Vater ist, hat er auch den Mut, sich vorzunehmen, und ich bin jetzt mir gegenüber auch wahr. Ich vermeide es jetzt nicht mehr, meine Situation irgendwie schön zu reden oder noch aufzupolieren, sondern ich bin hier Schweinehirt und dazu stehe ich. Und genau mit dieser Haltung, mit dieser Wahrheit sich selber gegenüber, geht er zum Vater und sagt, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir, und ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Aber so weit kommt er gar nicht. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner, wenn er genau in der Bibel schaut, diesen Satz lässt er aus, obwohl er sich vorgenommen hat, den zu sagen. Der Vater lässt es gar nicht so weit kommen. Der Vater lässt nicht zu, dass er an seiner Berufung als Sohn vorbeigeht. Der Vater rennt ihm entgegen, weil im Jüdischen war das so, ein Sohn, der sowas vollbracht hat, da sind die Dorfbewohner vorher hingelaufen, wenn so einer wieder zurückkam, und haben einen Krug vor ihm zerbrochen, um zu zeigen, so wie der Krug zerbrochen ist, so ist deine Beziehung zu deiner Familie und zu diesem Dorf zerbrochen. Der Vater rennt auf den Sohn zu, dass niemand anders vorher dieses Verhältnis stören kann. Ja? Und der Sohn wird wieder eingesetzt. Als Sohn, er wird wieder, bekommt wieder diese Würde, und alles, was es dazu braucht, sogar wieder Erbe zu sein, das sehen wir an dem Ring, den der Sohn bekommen hat. Der Ring ist das Zeichen, dass er wieder als vollwertiger Sohn eingesetzt ist. Und hier sehe ich, dass die Wahrheit ins Spiel kommt. Die Wahrheit sich selber gegenüber, aber auch die Wahrheit zu sehen, wer mein himmlischer Vater ist. Und wir haben in unserem Leben oft Dinge, die diese Wahrheit verhindern. Eine solche Sache ist Stolz. dass ich zu stolz bin, meinen wirklichen Zustand mal im Licht von Gottes Wort anzuschauen. Weil nur, wenn ich mich selber in diesem Licht der Wahrheit anschaue und erkenne, wer ich wirklich bin, sage ich jetzt mal, auch als Gotteskind, dass ich nicht so bin, wie eigentlich das in diesen Verhaltenskodexen steht. Nur wenn ich erkenne, dass ich so bin, kann ich auch Gnade in Anspruch nehmen. Weil Gnade gibt es nur aufgrund von Wahrheit. Ja? Wenn ein Gefangener nicht zu seiner Tat steht, wird er niemals begnadigt werden. Und so ist es auch für uns wichtig, dass wir mal ganz nüchtern auf unser Leben schauen und merken, ich bin eigentlich nicht wert, sein Sohn zu heißen. Und ich muss auch mich nicht so präsentieren, als wenn ich es wert wäre, weil dann mache ich das Opfer von Jesus Christus klein und versuche noch was dazu zu tun, weil es ja nicht ganz reicht. Eine andere Art, wie ich dieses Licht auf mich oder diese Wahrheit verhindere im Bezug auf meinem Leben ist, ja, das war halt schon immer so, wisst ihr, ich bin halt so. Oder, ja, weißt du, das ist das Problem meiner Familie und ich gehöre halt dazu. Was werden die anderen sagen, wenn die merken, dass ich wirklich so bin, wie ich bin? Alle diese Dinge, die verhindern Gemeinschaft zu unserem Vater, weil wir dann auch ihn nicht erkennen in seiner Güte und in seiner Liebe uns gegenüber. Und es verhindert sogar die Gemeinschaft unter uns. Ja? Das heißt nämlich, wer im Licht wandelt, mit dem haben wir Gemeinschaft. Und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Es verhindert nicht nur die Verbindung zu unserem himmlischen Vater, sondern es schneidet uns von dieser Gnade ein Stück weit ab und es schneidet uns sogar von der Beziehung untereinander ab. Und da gab es noch diesen anderen Sohn, diesen älteren Sohn, der nach Hause kommt und eigentlich auch diese Wahrheit vom Vater nicht kannte. Er kommt nach Hause und hört, wie dann Riesenfest gefeiert wird, das Rückkehrfest seines Bruders, wo er dann erfährt von einem Knecht. Und er ist völlig empört, als er hört, dass sogar das Mastkalb geschlachtet worden ist. Das Mastkalb ist etwas gewesen, wo man nur zu ganz speziellen, zu sehr besonderen Festen aus dem Stall geholt hat. Das ist so, wenn man das Entrecote oder die Lende oder ich weiß nicht, wie man hier sagt, aus dem Kühlschrank holt. Das ist noch viel mehr gewesen, dieses Mastkalb. Und er merkt, diesem dahergelaufenen, völlig ungezogenen Bruder wird solche Ehre erwiesen. Und er kann das überhaupt nicht einordnen. Und der Vater geht dann in seiner Güte raus. Und so kommt auch immer wieder der Vater auf uns zu und redet dort mit seinem Sohn und zeigt ihm auf, was eigentlich dort passiert ist. Und jetzt wird auch der ältere Sohn wahr und sagt, was? Und du hast uns noch nicht einmal oder mir noch nicht einmal ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann und der dahergelaufene kriegt, dein Sohn kriegt ein Mastkalb. Er spricht nicht mehr von seinem Bruder. Und langsam erkennt er sich selber, was in seinem Herz ist und lässt das endlich mal raus, weil er ist immer der angepasste, der brave Sohn des Vaters gewesen, immer alles gemacht hat, aber wir merken, in seinem Herzen war eine ganz andere Wahrheit. Und endlich kommt das mal nach draußen. Und als das nach draußen gekommen ist, kann der Vater ihm sagen, was er eigentlich für ein Erbe hat. Und dann kommt ein Hammersatz. Was dein ist, ist auch mein. Was mein ist, ist auch dein. Genau. Das, was dem Vater gehört, sagt er, was mir gehört, gehört auch dir. Warum hast du nie diesen Anspruch umgesetzt? Warum hast du das nie gemacht? Weil er es nicht wusste. Weil er sich gegenüber nicht in der Wahrheit gelebt hat und darum auch das nicht erkannt hat, was er eigentlich im Vater, in der Beziehung zum Vater hatte. Und das ist so wichtig, dass wir erkennen, welches Erbe wir als Gotteskinder haben. Welche Wahrheit beim Vater ist, welche Wahrheit auch in uns ist und dass wir zur Wahrheit mit unserem Leben stehen dürfen und nicht befürchten müssen, wir werden abgelehnt, sondern im Gegenteil. Da, wo ich zu mir stehe, zu meiner eigenen Person, egal wie es das aussieht, da kann ich heil werden, wenn ich dazu stehe. Da kann ich die Gnade in Anspruch nehmen, da kann ich die Wahrheit in Anspruch nehmen, da kann ich diese Macht in Anspruch nehmen, die mich zum Gotteskind macht. Und im Epheser 3, Vers 19 steht, ja, ich bete, sagt Paulus, darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Und das begeistert mich. Mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Und ich sage euch, wir haben nur einen Bruchteil von diesem Leben erkannt, von dieser Fülle erkannt, das bei Gott zu finden ist. Und wir Christen, wir haben eine dumme Eigenschaft. Wir sind oft die Spaßbremsen, sage ich so gerne. Wir verbieten uns selber Lebensfreude. Lebensfreude immer in dem Rahmen, den Gott uns gibt. Aber wir schöpfen den nicht aus. Wir sagen den anderen Menschen, wo die Grenzen sind, und werden von diesen Grenzen selbst begrenzt. Und wir haben ganz viel Freiheit. Wir haben eigentlich Grund zu jubeln und zu johlen und uns zu freuen. Wenn ich diesen Vers lese, und dann bleiben alle auf ihren Stühlen sitzen und schauen mich an, als wenn sie das noch nie gehört hätten. In einem Fußballstadion, wenn ein Tor fällt, ist da eine ganz andere Stimmung. Versteht ihr? Das zeigt mir aber auch, und das geht mir ja selber auch so, dass meine Gefühle noch gar nicht nachkommen. Dass ich noch gar nicht in meiner tiefsten Seele verstanden habe, welches Leben, welche Freude, welche Erfüllung Gott mir eigentlich bereit hat. Und schaut, dann denkt er vielleicht, ja, was meint er jetzt dann? Ich meine feiern. Feiern, wie der Vater gefeiert hat, wie der verlorene Sohn heimgekommen ist. Lest mal, was da steht. Da ging es ziemlich hoch und her. Aber ganz klar, das heißt nicht, dass wir uns in dem versündigen müssen, aber wir haben nicht mehr gelernt, uns zu freuen. Diese Fülle, diese Freiheit, die der Vater uns erkauft hat, durch Jesus Christus eigentlich auszuleben. Und das wünsche ich mir immer mehr. Und das ist auch meine Motivation, um diese Seminare zu machen, dass wir Christen in diese Fülle, in diese Freiheit, in dieses Leben hineinkommen, was uns eigentlich verheißen ist. Und ich kann euch sagen, dann sind keine Stühle hier mehr leer. Das ist die beste Werbung. Unsere Ausstrahlung, unser Bewusstsein, in diesem Erbe leben zu dürfen, das verändert unsere Ausstrahlung. Das verändert unsere Beziehung zu den Menschen, die noch da draußen sind. Und das ist die beste Werbung. Wir können noch so viel evangelisieren, wenn wir das aus einem frommen, aus einer frommen Haltung, aus einer Pflichterfüllung tun und nicht aus einer inneren Motivation, dieses Leben müssen die anderen auch kennenlernen, dann werden die Stühle vielleicht mal kurzfristig wieder aufgefüllt und die Leute werden merken, nee, das ist doch nicht, was ich suche, und werden wieder gehen. Das sind harte Worte, die ich selber erlebt habe und wo ich selber drin gesteckt bin. Und ich bin immer noch auf dem Weg, diese Fülle und diese Freiheit mehr und mehr kennenzulernen.